ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Ich werde meinen Gast Manuel Stark hier in SWR 1 Leute erstmal vorstellen. Alter in den 30ern, genauer brauche ich es gar nicht, könntest du sagen?
Genau 30.
Talentierter Journalist bist du, wurdest vor Jahren zu den besten 30 unter 30 gezählt. Das hättest du übrigens nie erwähnt, ich dann schon, weil ich es schon bemerkenswert finde. Und du bist jetzt Gastgeber des SWR-Videopodcastes Nicht Witzig. Das von mir. Wie würdest du dich vorstellen?
Also wenn ich dir jetzt einfach auf der Straße begegne, genau, würde ich sagen, hey Manuel, ich arbeite als Journalist, schreibe gerne, lese gerne, ganz klischeehaft. Und bin seit über 20 Jahren bei den Pfadfindern, weil es wenig Schöneres gibt als Zeltwald, Lagerfeuer und coole Leute.
Ach, okay. Also das macht schon einen großen Teil deines Lebens aus.
Zurzeit sehr viel weniger, als ich mir wünschen würde, weil ich beruflich einfach sehr mich gerade austobe und deswegen nicht wirklich die Zeit habe für verbindliche Verpflichtungen im Ehrenamt. Aber ich hoffe, dass es möglichst bald wieder möglichst viel Teil meines Lebens ausmachen darf, ja.
Wo bist du zu Hause?
Ich wohne gerade in Marburg an der Lahn in Hessen.
Und hast davor eine Zeit lang in Hamburg verbracht?
Genau, knapp 5 Jahre in Hamburg gelebt, vor allem des Jobs wegen. Und es war mir einfach zu flach. Also Hamburg ist eine wunderschöne Stadt, nichts gegen die Hamburger. Aber Feld, Wald, Wiesen, Hügel, vor allem Wald, hat mir gefehlt.
Hast du jetzt in Marburg deutlich mehr. Vorlieben, Abneigung, Vorlieben, die Pfadfinder. Was macht dein Leben sonst noch so aus? Was kannst du nicht leiden?
Leider tatsächlich irgendwie so Partys, Disco, das ist so gar nicht meins. Ist heutzutage wenig Problem, wo so viele meiner Freunde auch in die 30er kommen und sagen, oh, brauche ich jetzt auch nicht mehr so oft. So mit 16, 17, 18 erstes Mal Alkohol trinken, im Prinzip 5 von 7 Tagen der Umkreis irgendwie am Feiern, war das schon eher manchmal problematisch.
Hast du Haustiere?
Gerade nicht. Ich hatte mal 2 Kaninchen, ist aber auch schon lange her.
Okay. Und dein letzter Urlaub war wo?
Gute Frage. Wann ich überhaupt letztes Mal Urlaub gemacht habe, so richtig
ohne zu arbeiten. Macht Manuel Stark überhaupt Urlaub?
Es ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, es waren Slowenien tatsächlich zum Bergwandern.
Okay, also das heißt wirklich, du brauchst irgendwie ein paar Hügel Minimum, ein paar Berge wären noch besser, damit du dich irgendwie zu Hause fühlst.
Exakt.
Weil du wanderst, fährst du Mountainbike, gehst du klettern?
Mountainbike nicht, klettern ist schwierig wegen Höhenangst. Ich gehe mit meinen Mitbewohnern regelmäßig bouldern und ansonsten so Bergwandern, wenn man diese Ruhe hat, sich die Landschaft auch wirklich anschauen kann. Vielleicht Fotos machen mit der Spiegelreflex, das ist schon einfach fantastisch.
Und nächster Urlaub dann, ist der schon geplant oder ist der gar nicht in Sicht?
Also ich möchte im Juni eine Woche Auszeit mir gönnen.
Das ist nächsten Monat übrigens.
Das ist nächsten Monat übrigens und ich habe mal geguckt, ich habe, als ich für die Arbeit in Island war, ein paar Spanier getroffen und vielleicht gehe ich da mal zu Besuch vorbei.
Jetzt haben wir in SWR 1 Leute unseren Gast Manuel Stark schon mal beschrieben und es ist jetzt nicht so, dass ich um ein Thema rumgeschifft habe bewusst, oder vielleicht schon doch, aber du bist Autist. Das ist aber kein Teil deiner Vorstellung gewesen und auch kein Teil meiner Vorstellung. Es gehört aber halt zu dir und es ist der Grund, warum du Gastgeber des Videopodcastes Nicht Witzig bist. Was macht das für dich aus, dein Leben als Autist? Beschreib mir das bitte.
Also Autismus bei mir heißt halt vor allem, und das beschreiben ja viele Autisten, dass ich von frühester Kindheit an mich irgendwie in der Kommunikation, in dem, wie ich die Welt wahrnehme, anders gefühlt habe als andere. Ich konnte es natürlich nie so richtig fassen bis zur Diagnose, was und woran das liegt. Und habe mich aber immer gefühlt, als würde so zwischen mir und der Welt wie so ein Schleier liegen. Also so total hauchdünn, wir sind super nah aneinander dran, aber ich komme nicht wirklich durch, weil meine Art des Denkens und des Informationsverarbeitens eine andere ist als die der meisten Menschen.
Die Diagnose bekamst du wann gestellt?
Da war ich 19.
Okay, das heißt, also 19 Jahre hast du viel mit dir selbst gerungen oder festgestellt, irgendwas ist anders, aber ich weiß nicht was?
Total, also auch sehr viel gerungen. Ich meine, ich habe mal das auch sehr lange verschwiegen, also und hatte irgendwann so mein Outcome, heißt ja dann in der Zeit, als ich nach sehr langem Ringen und wochenlangem Hin und Her extrem viele Klischees in Medien wahrgenommen habe und gesagt habe, hey, ich habe es irgendwie geschafft, so gut klarzukommen. Wenn ich das jetzt nicht mal Gesicht zeige und sage, hey, so, es ist irgendwie Quatsch, wer sonst? Und da habe ich auch schon geschrieben, so von wegen, dass es einfach ja eine krasse Challenge ist, wenn man auch selbst an sich selbst zweifelt. Das heißt einmal, jeder will besonders sein. Ich glaube, das stimmt nicht. So, ich glaube, jeder möchte einfach auf die Weise besonders sein, dass man einen eigenen Raum in der Gesellschaft bekommt, in einem Freundeskreis bekommt, aber nicht mehr. Man möchte eigentlich nur dazugehören. Und das ist halt schwierig, wenn man besonders oder anders ist.
Wenn wir Autisten dargestellt bekommen im Film, dann sind wir, glaube ich, relativ schnell bei Rain Man. Jemand, der sich absurdes Zeug merken kann, der wenig bis gar keine Gesichtsregung hat, ist bei dir alles nicht so. Also du würdest dir gerne viel mehr merken können. Ist Exakt. Das richtig so?
Also meine Mathe-Abi hätte das sehr geholfen.
Also fotografisches Gedächtnis hast du nicht. Aber wenn du jetzt mit mir hier sitzt und natürlich das ein oder andere Schmunzeln im Gesicht hast, auch lachst, das ist ja nicht antrainiert, oder?
Jein, also ist es so? Ein Teil davon ist wirklich total intuitiv. Ein Teil davon, das habe ich auch in einer Folge des Podcasts tatsächlich besprochen, ist schon so, dass es antrainiert ist, weil einfach mit Lächeln und positiver Reaktion soziale Interaktion besser möglich ist. Also auch Scherze auf dem Schulhof. Wenn du zu spät lachst, bist du der drollige Doofe, der halt ein bisschen länger braucht. Wenn du gar nicht, genau. Ja. Und wenn du gar nicht lachst, dann bist du halt irgendwie der Arsch ohne Humor und hast die Stimmung gekillt und bist halt raus.
Okay, das heißt also, du bedienst das, was die Gesellschaft eigentlich von allen von uns irgendwie so möchte, so ein bisschen mit?
Ich glaube, das ist relativ klassisch für Autismus. Also wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Ich kann jetzt nicht stellvertretend für
Schon klar.
mehr sein, aber das sogenannte Masking, also irgendwie das zu unterdrücken, wie man eigentlich tickt und das als selbst als normal empfinden würde und stattdessen wie bei so einem Knigge im Kopf so nachzublättern, was ist jetzt gerade angemessen,
was habe
ich gelernt, was ist so normal in Anführungszeichen, das ist schon klar. Also das ist, macht eine ganz massive Strategie in meinem sozialen Werkzeugkoffer aus.
Und es ist aber auch, kann ich mir vorstellen, kräfteraubend.
Total. Also wenn ich irgendwie mal auf einem Geburtstag einer Freundin oder eines Freundes bin und komme dann am Abend nach Hause, ich bin echt froh, wenn ich früh ins Bett kann, lange schlafen. Es braucht schon Energie, ja.
Manuel Stark ist als Autist Gastgeber des Videopodcastes Nicht witzig zu finden auf swr1.de oder auch in der ARD Audiothek. Da sitzt du professionellen Comedians gegenüber. Und dann?
Ja, versuchen sie zum einen mir zu erklären, was genau ihren Humor ausmacht, weil ich darüber tendenziell eher nicht lachen kann und das oft klug finde, aber alles andere als witzig. Und zum anderen versuche ich aber auch herauszufinden, was sind das eigentlich für Menschen, dass die so ihre gesellschaftlichen Überzeugungen, ihre Erfahrungen auf die Bühne tragen.
Und ich beziehe mich jetzt nur mal auf eine Folge mit Hazel Brugger, die erzählt ja auch noch einen Witz, der zündet mal so überhaupt nicht bei dir. Gibt es in den ganzen Folgen etwas, was dich irgendwie amüsiert hat?
Also ich hatte Spaß, wenn das die Frage ist. So wirklich viel gelacht in dem Sinne habe ich jetzt nicht, war aber auch nie jetzt meine persönliche Ambition zu dieser Sendung.
Sondern du hast wolltest einfach ja den Humor erklärt bekommen.
Mehr oder weniger. Also das ist ja so ein bisschen die Idee. Also wie machen die jeweiligen Comedians ihren persönlichen Humor? Wie gehen die das an? Wie viel Technik ist dabei? Aber mich hat es auch interessiert, was sind eigentlich diese Spaßvögel, wenn man so will, hinter dem Spaß? Also was sind da für Überlegungen? Was sind da für Menschen, wenn man mal ein bisschen tiefer gräbt und wenn sie sich nicht mit Humor und Witzen rausreden können, wenn man so will? Und das finde ich auch einen sehr spannenden Part an dem Ganzen.
War das deinen Gästen klar?
Das weiß ich nicht. Mir schon.
Das merkt man auf jeden Fall. Du hast eben schon gesagt, dass du, wie nenne ich es, so eine Art gesellschaftlichen Zwängen unterliegst, dass du halt mal mitschmunzelst, wo du denkst, okay, hier ist ein Schmunzler vielleicht gerade angebracht, sonst stehe ich irgendwie im Absatz, weil ich der bin, der den Witz nicht kapiert hat. War das für dich in dieser Konstellation, einem Gast gegenüber zu sitzen, besonders anstrengend?
Besonders anstrengend nicht, weil ich Zweiergespräche tendenziell viel leichter finde als Gruppen. Gruppendynamiken sind immer noch super schwer für mich. Aber natürlich hat es da auch dieses Also es sind Comedians, das heißt, das ist ja auch aus der Höflichkeit klar, man sollte da irgendwie, wenn sie lustig sind oder versuchen zu sein, irgendwie so ein bisschen lachen. Und ich hatte dann schon oft diesen Automatismus, dass ich gelächelt oder gegrinst habe, obwohl ich es jetzt nicht witzig fand. Aber in einigen Folgen haben wir das dann auch in der Situation thematisiert, was wieder auch spannend war.
Du hast ganz am Anfang in der Sendung gesagt, was für dich witzig ist, das sind dann Alltagssituationen eher. Zum Beispiel, gib mir da mal ein Beispiel, wann hast du das letzte Mal herzlich gelacht oder geschmunzelt, wie auch immer?
Also was ich nicht immer, aber oft gerne sehe, ist zum Beispiel bei der Heute-Show im NDR, wenn die einfach...
ZDF,
Heute-Show. Im ZDF tatsächlich, ich habe es mit extra drei verwechselt, Entschuldigung.
Kein Problem.
Was ich tatsächlich gerne mag, ist die Heute-Show, wenn die Interviewer ausströmen und mal wirklich mit ernsthaften Fragen Politikerinnen und Politiker zum Beispiel konfrontieren. Und man merkt dadurch, dass die Hartnäckigkeit da ist, dadurch, dass die Vorbereitung vielleicht nicht da ist, weil sie auf irgendeinem Landwirtschaftsevent oder so sind, die so richtig über ihre eigenen Worte stolpern und plötzlich so eine Absurdität im Raum entsteht, die einfach für sich selbst spricht.
Das heißt, wenn man sozusagen sie mit, ja, dass man ihre Schwachstellen einfach offenlegt.
Exakt, also Schwachstellen, aber auch diese Absurditäten vom Zusammenleben. Nikita Miller zum Beispiel war jemand, über dessen Scherze ich schon mit am meisten lachen konnte. Der hat einfach Geschichten aus der Schulzeit erzählt. Und natürlich überspitzt, aber hat sie relativ klar und deutlich eben stehen lassen, wie es so ist. Oh, man hat eine gute Note und die Klassenkollegen finden einen Scheiß und man hat eine schlechte Note und die Eltern finden einen Scheiße und irgendwo dazwischen ist dann die beste Lösung die 3. So quasi. Und das ist einfach so viel Wahrheit da drin und so absurd wegen den verschiedenen und jeweils einfach dummen Erwartungshaltungen. Also das hat mich dann schon zum Lachen gebracht, weil ja, wenn so viele Erwartungen drin stehen und so viele soziale Erwartungen und Konflikte und irgendwie alles ist total bescheuert, aber es ist trotzdem so fester und wahre Bestandteil unseres Alltags.
Als Moderator einer Gesprächssendung versucht man etwas von seinen Gästen zu hören. Ich weiß, wovon ich spreche. Macht SWR1-Leute-Gast Manuel Stark im Videopodcast nicht witzig, nicht anders. Obwohl ja auch der Frage nachgegangen wird, warum du als Autist ein anderes Humorverständnis hast. Ist deinen Gästen diese Rolle dann immer irgendwie so klar? Also wissen die genau, worauf die sich einlassen?
Ich habe den Eindruck, nein. Also sie wissen schon, dass mein Humorverständnis ein anderes ist, dass ich wahrscheinlich jetzt über einige Witze nicht lachen werde. Aber was das genau bedeutet, dass jetzt da ein Autist sitzt, da haben die von Klischees bis irgendwie unmenschlich unterkühlter Roboter bis hin zu durchaus Ahnung im Sinne von doch, ich kenne auch jemanden, der auf dem Spektrum ist, ganz unterschiedliche Erfahrungen und Erwartungen.
Die Folgen sind ja auch so angelegt, man sieht den Gast vorher, bevor er dich dann auch getroffen hat und nachher, nachdem das Gespräch stattgefunden hat. Und da gibt's bei den meisten so einen klaren Wandel, so dass sie alle oder in der Mehrzahl anfangs doch sehr vorsichtig sind. Natürlich sind das Figuren, die wir in erster Linie von der Bühne kennen, aber dass sie nicht so genau wissen, wem sitze ich da eigentlich gleich gegenüber. Ist das ein Vorteil für dich? Spielst du diesen Vorteil aus?
Ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist. Ich vermute es, dadurch, dass dann... Also ich am Anfang das Gespräch so ein bisschen führen und kontrollieren darf. Und ich bin eigentlich ja als Journalist schreiberisch und auch als Autor unterwegs. Das heißt, habe jetzt nicht wirklich Erfahrung vor der Kamera oder vom Mikrofon und war da tendenziell gerade am Anfang sehr unsicher. Und da hat mir natürlich diese Unsicherheit der Comedians, die genau diese Erfahrung sehr wohl haben, schon erstmal geholfen.
Weil die Rollenaufteilung ist ja eine andere. Also wenn ich mir jetzt im Fernsehen, welche Figuren nehmen wir da, Markus Lanz, Frau Maischberger und Frau Will nehme, die geben ja von sich jetzt wenig Preis. Du aber ja schon.
Exakt. Also es ist schon explizit als Talk-Format angelegt, dass ich auch diese Unsicherheit quasi zu überwinden helfe, indem ich auch in dem Maße, wo ich es kann, Infos über meine persönliche Erfahrung als Autist und soweit ich sie besitze, eben auch Fachinfos über Autismus den Promis, den Comedians an die Hand gebe.
Und ohne jetzt zu sehr zu spoilern, was hast du von deinen Gästen so erfahren, was du vielleicht vorher nur so ganz minimal anrecherchieren konntest, weil es eben nicht bekannt ist?
Also, wenn man jetzt über mehrere Gäste quasi sprechen möchte, dann finde ich das einfach wahnsinnig faszinierend, wie viele dieser Leute tiefere persönliche Struggles in ihrem Leben hatten, kämpfen mussten. Und Humor und gerade Humor auf der Bühne als eine Art Ermächtigungs- und Befreiungsakt für sich sehen. Und das hätte ich in der Tiefe und Deutlichkeit nicht von allen und vor allem nicht in diesem Ausmaß erwartet.
Aber das offen zu legen in so einem Format mit laufenden Kameras, Mikrofonen, das spricht ja für dich. Wie gehst du das an? Du musst ja relativ schnell eine Beziehung aufbauen.
Ich glaube, das ist ja das, was dann am Ende doch noch meiner täglichen Arbeit seit über 10 Jahren als Reporter entspricht. Ich bin vor allem Erzähljournalist, das heißt, ich fokussiere weniger auf fachliche Spezialthemen, als vielmehr auf diese menschlichen Zwischenräume und das auszuloten. So, warum handeln Menschen, wie sie handeln, wie denken die, wie sind die drauf? Und damit fühle ich mich eigentlich dann noch am wohlsten.
Das heißt also, die Situation, die wir jetzt gerade haben, dass ich in erster Linie Fragen stelle und du antwortest, das ist gar nicht so deins.
Also ich bin selten in dieser Situation, aber ist auch mal entspannend, weil ich weniger arbeiten muss für die Antworten.
Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Wer hat dich von deinen Gästen besonders überrascht?
Also besonders gern gesprochen auch habe ich mit Nikita Miller. Da hatten wir dann noch im Nachhinein so eine ganz witzige Situation, wo wir uns nochmal auf der Toilette begegnet sind und dann so beide vorm Urinal stehen, dann irgendwie noch gar nicht aufhören konnten, weiter zu quatschen. Und gesagt haben, komm, wenn ich nochmal in Köln bin, dann reden wir nochmal, weil wir jetzt nicht gleiche, aber in der Empfindung, in der Emotionsverarbeitung ähnliche Erfahrungen hatten und so auch so Schwierigkeiten, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten. Ganz anderer Erfahrungshorizont, aber ähnliche Gefühle, die es ausgelöst hat.
Du gehst als Autist bewusst nach vorn, nämlich als Gastgeber des Videopodcastes Nicht Witzig. Warum, ehrlich gesagt?
Es war wirklich ein langes Ringen mit mir selbst, ob ich das mache oder nicht. Am Ende habe ich mich dafür entschieden, primär um gegen diese unglaublich vielen gesellschaftlichen Vorurteile, Klischees, Stereotype über Autismus ein bisschen was entgegenzusetzen.
Aber du hast ja auch eine Menge zu verlieren, ne? Also du kannst ja, also du hebst ja deine Besonderheit, die hebst du ja hervor. Dass es irgendwie so diese, weiß ich nicht, diese Mitleidstour geben kann. Ach ja, der ist Autist. Ja.
Genau.
Und das ist ja genau das, was du nicht haben möchtest.
Exakt. Und ich hoffe und ich habe auch den Eindruck, dass es gelingt, dass dieses Autist, schlimm, dieses ganze Quatschleit-Narrativ möglicherweise am Anfang steht. Und bestenfalls schauen die Leute tatsächlich diesen Videopodcast an und checken, hey, so, das ist ja ein ganz normaler Typ. So, wüsste ich das nicht, würde ich den gar nicht für einen Autisten halten. Und dann habe ich das, was ich eigentlich möchte. Dass die Leute mal ihre Vorurteile hinterfragen, was sie eigentlich wirklich wissen und was sie irgendwo hören, sagen, mal aufgeschnappt haben, was eigentlich kompletter Quatsch ist. So Rain Man oder sowas.
Weil du ja eben auch schon gesagt hast, man kennt maximal einen Autisten und das ist dann halt nur der eine.
Exakt, das kommt noch dazu. Ich meine, natürlich gibt es verschiedene Tendenzen, die man in vielen Fällen hat. Also Hyper- oder Hyposensibilität, sprich eine extreme Empfindlichkeit gegenüber Umweltreizen oder eine Art von systematisierendem Denken. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, das ist immer der Fall. Ich bin da kein Experte, aber ich glaube, es kommt sehr häufig vor. Aber irgendwie zu gucken, okay, es sind halt nicht, wir haben es ja vorhin mal angesprochen, die Superbrains, die sich alles merken, die nur Mathe-Cracks und Informatiker sind. Also ich habe Mathe-Zeugnis, ich glaube eine 4 oder eine 5. So, es sind halt nicht irgendwie die Leute mit so 100.000 Inselbegabungen, die absoluten Nerds sind. So, es sind halt einfach nur ganz normale Menschen, deren Denkprozesse und Kommunikationsebenen, Wahrnehmungsebenen anders, aber weder besser noch schlechter, sondern einfach anders funktionieren als die von den neurotypischen, sprich große Masse an Menschen.
Bei dir ist es aber dann auch so, dass das Zwischenmenschliche, dass du sagst, okay, so eine Situation 1:1 im Studio sitzen ist gut, in der Gruppe wird es schon immer schwierig. Du hattest eben auch gesagt, Party machst du jetzt nicht so gern, könnte vielleicht auch daran liegen. Also da gehst du dann den Menschen so ein bisschen aus dem Weg. Da ist es dir zu viel Mensch.
Ja, ich versuche es tatsächlich, Gruppensituationen nicht immer, aber oft so ein bisschen zu vermeiden. So alles, was so 5 Leute und mehr ist, ist jetzt nicht unbedingt meine Wohlfühlzone. Man kann sich das vorstellen, Menschen kommunizieren ja oft in so ganz vielen subtilen Kommunikationsebenen. Also sagen A, aber meinen eigentlich D. Und für solche subtilen Ebenen, ich kommuniziere auf Sachebene. Nicht so, oh, was meine ich in Wirklichkeit damit, sondern ich meine das, was ich
du
sage.
Du sagst Punkt. A und meinst A.
Exakt. Ja. Und deswegen fällt mir das schwer. Weil es mir nicht entspricht, muss ich das immer ganz bewusst übersetzen und deuten. Und da kann man sich das vorstellen wie so ein Computer, der so viele Prozesse gleichzeitig verarbeiten muss, mit jeder Person im Raum, nimmt er diese Informationsflut an subtilen Kommunikationen zu. Das Problem kennt wahrscheinlich jeder da draußen. Und für mich ist das halt besonders heftig, weil ich das immerzu keine Intuition dafür habe, sondern ganz bewusst so übersetzen muss. Und wenn da 5 Leute sind, ist es weniger schwer, als wenn 10 Leute da sind. Aber immer noch schwerer, als wenn ich halt nur ein 1:1 Gespräch habe.
Als die Anfrage kam, war das für dich eine leichte Entscheidung? Bist du das mit Freunden und Familie durchgegangen, ob du es machen sollst?
Also ich bin mit Freunden durchgegangen und ich habe mich da schon einige Wochen mit mir gerungen. Mache ich das nicht? Und dann war es irgendwann wie so ein Sprung ins kalte Wasser. Also gar nicht so viele rationale Argumente, sondern mir ist es wichtig, Impulse dagegen zu setzen in einer Welt, die überladen ist von Vorurteilen und Klischees über Autismus. Und dann mache ich das jetzt, ohne nochmal eine Schlaufe drüber nachzudenken.
Jetzt möchte ich aus deinem eigentlichen Leben, wenn du nicht Comedians gegenüber sitzt und sie empfängst, ein bisschen was hören. Was machst du? Du bist Journalist, hast du gesagt?
Genau, ich bin Journalist. Ich arbeite vor allem als Reporter, also diese Langstrecken, die wahrscheinlich irgendwie niemand liest und die sehr erzählerisch sind. In der Zeit, in der Süddeutschen vor allem, beim Science Notes Magazin aus Tübingen. Und bin da vor allem spezialisiert auf narrative Wissenschaftskommunikation, also Wissenschaft, die als Geschichte erzählt werden kann, um eben auch für komplexe Themen Leute abzuholen, die nicht Akademiker sind.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel so über grüne Genetik und Gentechnik zu schreiben, dass mein Vater, der in 4. Generation Eisenbahner ist, irgendwie auch da hängen bleibt und das Text bis zum Ende durchliest.
Also das heißt, ein wissenschaftliches Thema runterbrichst und zugänglich machst für eigentlich jeden.
In Form einer Geschichte. Also ganz massiv auch fokussiert, was geht mich das eigentlich an, was irgendwelche Leute in Gattersleben da mit ihren Pipetten forschen.
Autismus beim Journalismus, wie steht der dir im Wege oder gar nicht?
Es ist für die Form, die ich mache, sprich Reporter da sein, inzwischen sogar ein riesiger Vorteil, weil ich diese ganzen Kommunikationsmuster, also was passiert, wenn jemand die Stimme hebt, die Stimme senkt, irgendwie einen Arm hebt, irgendwie nervös mit dem Finger tippt, die ja ein neurotypischer Mensch alle irgendwie lernen muss, darauf zu achten, parallel zu einer Gesprächsführung, was ja eine irrsinnige Kraftanstrengung ist. Ist da meine normale Form zu sein in der Gesellschaft und jeden Tag mit anderen Leuten klarzukommen. Und dann habe ich als Reporter natürlich einen, wenn man so möchte, Wahrnehmungsvorteil.
Okay, ich versuche gerade mich selber zu reflektieren. Ich verändere meine Sitzposition, bewege die Hände, aber egal. Ich habe mich auch so ein bisschen vorab natürlich informiert und habe mir sagen lassen, so deine ersten Jobs als Journalist bei der Lokalzeitung, du fängst schon an zu lernen, was gab es da so für Problemzonen, Problemfälle?
Also ich war aus vielen Gründen, ich weiß nicht, schüchtern, zurückhaltend, wie man es auch immer nennen möchte. Und am Anfang so fremde Leute anrufen, keine Vorlage dafür zu haben, wie man das eigentlich macht und sei es eine Pressestelle, die für sowas da ist. Wir hatten auch noch solche schwarzen, so angeschlossenen Kabeltelefone und ich habe dann mal die Nummer gewählt und habe quasi mit einem kleinen Finger so heimlich schon aufgelegt und habe die ganze Zeit dann so getan, als würde ich die Pressestelle anrufen und in Wahrheit, ach, ich habe schon wieder niemanden erreicht und habe dann so gefühlt eine Woche am Anfang für einen Text gebraucht, weil leider nie jemand erreichbar war.
Weil der Kontakt zu Fremden einfach höchst unangenehm war für dich.
Ich hatte einfach super Angst, das falsch zu machen, weil ich ja mit Leuten, mit denen ich dann irgendwie jeden Tag zu tun hatte, wusste ich, okay, Verhaltensmuster so und so und so komme ich irgendwie ganz gut an. Aber sehr spontan, rasch rein in diesen Fremdkontakt. Ich habe Herzrasen gekriegt, ich habe Angst gehabt, so. Ich habe mich irgendwann überwunden und das hilft mir auch heute und ich bin super stolz drauf. Aber während der ersten Wochen, ich fühle mit meinen betreuenden Redakteuren, die hatten garantiert keinen einfachen Job damals.
Aber du bist da ja gut rausgekommen, muss man einfach mal sagen. Und ich habe mir noch sagen lassen, dass du deiner Oma geholfen hast, mit einem Thema umzugehen, was, glaube ich, jedem irgendwie höchst unangenehm ist. Sie ist nämlich einem Finanzbetrüger auf den Leim gegangen.
Es gab einen Anlagebetrug, ganz groß angelegt. Auch viele Firmen hat es reingezogen von einem Würzburger Milliardär. Und auch meine Oma hatte da im Prinzip alle ihre Ersparnisse investiert. Und hat sich aber nicht getraut, das zuzugeben ihren Freunden gegenüber. Hat immer gesagt, nee, ich kann leider nicht zum Spieleabend kommen, weil ich habe schon andere Verabredungen. was irgendwann dazu gesorgt hat, dass sie sozial relativ isoliert war, dass sie auch bei anderen noch älteren Frauen als sich selbst putzen gehen musste, um sich die Rente aufzubessern. Und das war ja so unfassbar peinlich und unangenehm. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, am Anfang wollte sie nicht, dann doch, und habe ein Porträt über sie und über diese Situation in der Zeit geschrieben, mit Klarnamen und Fotos, weil sie gesagt hat, hey, ich vertraue dir da, du schreibst so empathische, gefühlvolle, verständliche Texte, wie ich das für mich selbst gar nicht schaffe, meine eigene Situation zu formulieren. Alle meine Freunde und Bekannten sind Lehrer, sind Bildungsmenschen, lesen die Zeit. Wenn ich mich da so offenbare und sage, hey, das ist wirklich gerade meine Situation, dann über den Text von dir, ich selbst traue mich das nicht.
Hat dir deine eigene Geschichte und damit offen umzugehen da geholfen?
Ich glaube, das ist ja was man immer wieder in Interviews mit Kunstschaffenden auch oft hört, dass wenn du selbst irgendwie mal Leid oder Ausgrenzung oder Schmerz erlebt hast, dass es wie so ein Resonanzraum in dir ist, für den du mehr Möglichkeit hast, die Melodie der anderen in dir selbst wieder zu spüren und eine Entsprechung zu finden. Ich glaube schon, ob das jetzt bei meiner Oma ist, ob das jetzt Berichterstattung im Hospiz oder Palliativstation ist, auch wenn ich weit weg von der konkreten Situation vielleicht bin, dass ich zumindest eine gewisse Entsprechung von Zweifel, von es tut in mir weh, von ich hab Struggles in mir wiederfinde, ohne das jetzt positiv framen zu wollen, aber so ist halt mein Weg gewesen.
Wir wollen gerade mal klären, wie die Gesellschaft mit dem Thema umgeht. Es geht alleine um die Formulierung. Du leidest nicht an Autismus, du lebst nicht mit Autismus, sondern du bist Autist.
Exakt. Also so. Person first language, wenn man so will.
Gut, und jetzt gibt es halt Mozart, Einstein, Warhol, Greta Thunberg, das sind, ich nenne sie jetzt mal Promi-Autisten. Helfen die dir in irgendeiner Weise, dass sie dir einen Weg aufzeigen, den es geben kann? Oder stehen die eher im Weg, weil es dann immer heißt, guck mal, das sind doch auch Autisten?
Also mittlerweile weder noch. Mir hat gerade das Greta Thunberg-Beispiel geholfen, als ich mein eigenes Outcome, also das dazu stehen, dass ich diese Diagnose habe, in der Zeit geschrieben habe, weil ich mir dachte, das ist ein junges Mädchen, das viele beeindruckende Dinge tut. Also damals war sie ein junges Mädchen und die dazu steht. Und wenn sie dazu steht und vor einer Versammlung in den Vereinten Nationen dazu steht, warum kriege ich das nicht hin? Und dann war meine Antwort, doch, ich muss das jetzt hinkriegen und ich werde das jetzt hinkriegen. Und seitdem kommuniziere ich das offen.
Du hast eben schon deutlich gemacht, du kannst keine mathematischen Formeln rauf und runter rattern und du bist sonst eigentlich auch eher so wie, fast wie ich, würde ich sagen. Aber das heißt, du musst dir Sprüche in der Gesellschaft dann gefallen lassen, hey, dann bist du auch kein richtiger Autist?
Also es passiert mir schon immer mal wieder, dass man mir dann gibt, hä, aber du bist doch ganz normal oder irgendwie, hä, aber du hast doch dann höchstens autistische Züge oder hast irgendwie, ja, du bist ja nur ganz leicht autistisch. Und ich denke mir so, also erstens, es gibt nicht leicht Autismus, so man kann auch nicht leicht Linkshänder sein, sondern du bist halt Linkshänder oder nicht, du bist Autist oder nicht. Zweitens, wenn man sich dann auch noch meine Testresultate anschaut, sind die eher signifikant. So, ich bin halt nur sehr gut darin, mich anzupassen inzwischen. Masking nennt man im Fachbegriff. Und dieses schwer, leicht, dieses Leid-Narrativ nervt mich einfach nur abgrundtief, weil jeder entscheidet ja selbst, ob ich an einer Sache leide oder nicht. Mhm. Und wo ich an meine Grenzen gerate, sind ja nicht die Art, wie ich denke und bin, sondern die Art, wie andere von mir erwarten, dass ich doch bitte sein soll.
Was anstrengend ist.
Was unglaublich anstrengend ist.
Und deine Testergebnisse, die du gerade angesprochen hast, die hast du ja wahrscheinlich auch nicht immer in der Hosentasche dabei, um es den Menschen zu belegen, dass du doch tatsächlich Autist bist.
Nee, das nicht. Zumal ich ja auf solche Testergebnisse nur so im Rahmen überhaupt verweisen will. So, das ist natürlich eine gute Orientierung, dass ich weiß, hey, ich tick da anscheinend so. Ich habe zum Beispiel halt eine Schwäche darin, dann so nur Gesichtsausdrücke, da gibt es so eine Reading the Mind and Eyes Test, irgendwie so zu erfassen. Ich habe da aber andere Fähigkeiten, die mir dabei helfen. Okay, cool. Das ist eine gute Orientierung, das Fachbegriffe, das irgendwie das ein bisschen handfester macht. Aber es ist dann auch okay. Also wie gesagt, ich mag dieses Linkshänder-Beispiel total, weil bei einem Linkshänder fragt ja auch niemand, warum schreibst du jetzt mit links? Aber wenn du jetzt den Stift in die rechte Hand machst, ja, du bist ja gar kein richtiger Linkshänder.
So. Du bist ja nur ein bisschen Linkshänder.
Ja, so. Also du kannst ja mit rechts auch dir Wasser aus der Karaffe einschenken. Du bist ja gar kein richtiger Linkshänder. Du kannst ja deine rechte Hand benutzen. Und ja.
Gib mir mal ein Beispiel aus dem Alltag, wo du merkst, Moment mal, hier läuft gerade aber irgendwas mit dem Verständnis für Autismus ganz schief oder hier ist noch gar nichts angekommen.
Naja, beispielsweise gibt's ja dieses Klischee, oh, ich habe da neulich mal eine Dokumentation gesehen, da war ein Autist, der konnte irgendwie ganz Rom aus dem Gedächtnis zeichnen. Und ich denke mir so, das hat halt nichts mit Autismus zu tun. Es gibt diese Menschen, das ist eine ganz eigene Diagnostik, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Servant-Syndrom. Es gibt so zwischen 9 und 12 weltweit bekannte Special Servants, die das können, die wirklich solche Super-Eigenschaften haben. Es gibt aber allein in Deutschland mehr als 1 Million Autisten. Und jetzt muss man sich mal überlegen, 12 Leute weltweit prägen das Bild von zig Millionen Menschen. Und mit einer Überzeugung und tiefen Überzeugung, dass teilweise bei Leuten, die ich nicht so gut kenne, die sogar anfangen, mit mir rumzuargumentieren, was jetzt Autismus ist. Und ob ich jetzt wirklich Autist sein kann, weil ich schaue ihnen ja in die Augen und ich bin ja schlecht in Mathe. Und das sind dann solche Sachen, wo ich mir denke, wo nimmst du denn diese Selbstsicherheit eher, mir alles abzusprechen, meine ganze Diagnose abzusprechen, weil du mal, keine Ahnung, irgendeine RTL-Doku gesehen hast. Und ja.
Wie würdest du dir den Umgang mit Autismus wünschen? Also was wäre vielleicht der nächste gesunde Schritt, dass wir da alle mal ein bisschen empfänglicher dafür sind, ein bisschen mehr drauf achten?
Ich glaube, Fragen stellen, anstatt so Pseudowissen hinzustellen wie eine Mauer. Es ist okay, keine Ahnung zu haben. Es ist ja eine Minderheit. So die Mehrzahl der Menschen in diesem Land und auch weltweit sind keine Autisten. Das heißt, natürlich beantworte ich gern Fragen dazu, auch alle, die irgendwie im ersten Moment noch so bescheuert klingen mögen, ist es ja erstmal berechtigt, Fragen zu haben, solange ein ehrliches Erkenntnisinteresse dahinter steckt, solange ein ehrliches, hey, ich möchte mehr drüber erfahren, dahinter steckt und nicht diese Haltung von, oh, ich habe jetzt einen exotischen Kanarienvogel, oh, du bist Autist, krass, das ist dann irgendwie, also wenn ich den Eindruck habe, ich bin quasi plötzlich nur noch irgendwie der Alien-Freak, der zur Unterhaltung dient, dann habe ich keinen Bock mehr, aber solange ich merke, da ist ehrliches Interesse da, beantworte ich alle Fragen und gibt's auch keine Grenzen dazu, für mich jetzt ganz persönlich.
Es gibt Fragen. Fragen zu dir und deinem Leben. Corinna Kraushofer aus Zürich hat sich gemeldet. Hallo ins Studio. Wie genau kann Autismus medizinisch diagnostiziert werden?
Also vorausgeschickt, ich bin kein Autismus-Experte, das ist nicht mein Fachgebiet, ich bin Autist. Wie es bei mir damals war, ist, dass es mehrere Monate lang, also deutlich über ein halbes Jahr gedauert hat, wo ich von einem Arzt, einem Neurologen und meinem Psychologen, bei dem ich damals war, extrem viele Tests, also einen habe ich schon angesprochen, Reading with Minds and Eyes, Asperger-Autismus-Quotienten, andere Tests gemacht wurde, Gespräche, wo untersucht wurde, wie denke ich, wie ist so mein Kommunikationsverhalten, was gibt's für Auffälligkeiten, die abweichen von der sogenannten Norm. Und dann kam irgendwann die Diagnose am Ende bei raus. Ob es heutzutage ein einheitliches So geht man vor gibt, ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist am Ende immer eine Einschätzung von mindestens 2 medizinischen Experten über eine sehr lange Zeit an Gesprächen, Tests, Unterhaltungen. Ich weiß es aber nicht mit kompletter Sicherheit.
Es gibt keine Schablone, zack, die du auflegen kannst. Okay, wir haben es hier mit einem Autisten zu tun. Dafür ist es einfach zu vielfältig.
Exakt.
Okay. Angelika hat geschrieben, mein Sohn gehört auch ins Autismus-Spektrum. Ich liebe Humor und da erlebe ich auch so manche Geschichte. Theory of Mind lässt grüßen. Also sie hat sich da, glaube ich, wiedergefunden in dem, was du gesagt hast. Und Raimund Hamm hat geschrieben, ich möge dir doch bitte etwas sagen. Manuel Stark, wenn du Autist bist, dann möchtest du auch Autist sein.
Also es gibt natürlich Momente, wo man sich denkt, es wäre alles einfacher, wenn ich ein bisschen leichter in dieses ganze Gebilde reinpassen würde und wo ich Autismus dann irgendwie verfluche. Aber in den allermeisten Sekunden, Minuten, Stunden meines Alltags finde ich es eigentlich inzwischen gut, wie ich bin.
Und Raimund Hamm schickt noch ein Alle Achtung hinterher. Also ich glaube, der Mann ist von dir doch wirklich beeindruckt worden in der vergangenen Zeit hier in SWR1 Leute. Gudrun Silge aus Heidelberg hat geschrieben, hallo liebes SWR1-Team, den heutigen Leute-Partner finde ich wunderbar. Zum einen, weil es ihr gefällt, dass du deine Situation als Autist darstellst und zum anderen auch deutlich machst, dass es ganz viele Varianten davon gibt. Auch da hast du den richtigen Nerv getroffen. Und Markus Müller aus Ludwigsburg, der hat noch eine wichtige Frage an den Studiogast. Wie reagieren denn die Menschen darauf, wenn du anders denkst und entsprechend auch andere Fragen stellst? Gereizt, abwertend, angreifend? Was kannst du da mit an die Hand geben?
Ich glaube, das Problem sind gar nicht die anderen Fragen, sondern die in Worten gleiche Kommunikation, aber auf einer ganz anderen Ebene. Also ich kommuniziere vor allem auf Sach- und Faktebene und meine nicht quasi ganz viel subtile Kommunikation mit. Andere Leute, ganz im Gegenteil, besteht gefühlt 80% der Kommunikation zwischen dem, was gemeint, aber nicht ausgesprochen wird. Und da kommt es natürlich schnell zu Missverständnissen, zu heftigen Missverständnissen, zu Streit, zu Unterstellungen. Und dann hat man sehr oft so heftiges Clash von Emotionen, von Verletztheit, von Unverständnis. Und ja, da muss man halt dann miteinander arbeiten, nochmal sagen, okay, stopp, Schritt zurück, was ist gerade passiert? Situation analysieren, sagen, okay, ich habe das so gemeint, war mir nicht bewusst, habe ich nicht mitgekriegt, dass du mir das jetzt vermitteln wolltest. Und bei meinen engeren Bezugspersonen gelingt das mittlerweile recht zuverlässig.
Anstrengend kann das sein.
Immer anstrengend, aber für alle Beteiligten insofern söhnt mich das aus.
Und Markus Müller schreibt noch, er selbst hat ADHS im Erwachsenenalter, sagt, es ist eine gewisse Verwandtschaft vielleicht zum Autismus. Ihm fällt häufig auf, dass wenn du ein paar Lösungstipps hast, was Konfliktsituationen angeht, dann nimmt er die gerne an. Die hat er jetzt, glaube ich, dann tatsächlich gerade von dir bekommen. Manuel Stark, Gastgeber, SWR Video Podcast nicht witzig, empfehlenswert auf swr1.de und in der ARD Audiothek. Vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.